Es gab immer früher auch schon Winzer, die gesagt haben, hey, wir machen was Neues, Unkonventionelles, brechen ein bisschen die Regeln, starten neue Dinge und das ist auch wichtig für eine Weiterentwicklung. Ich glaube, das gut gemachter, rarer, limitierter Wein ist ein bisschen wie ein Oldtimer. Grundsätzlich war die Idee immer, Liquid Grape weiterzuentwickeln, weiter nach vorne zu bringen. Dafür haben wir uns nach einem Partner umgesehen, der uns dabei unterstützen kann, der Verständnis für den Markt hat. Und damit sind wir ganz froh, haben wir mit Mövenpick den richtigen Partner gefunden.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Willkommen bei For Professional Investors Only. Heute wieder nur mit mir, Christoph Fröhlich. Denn es ist Urlaubszeit, Malte und ich sind beide unterwegs und statt uns mit dem Mikro an den Strand zu setzen, gibt's diese Folge im Alleingang. Zu Gast ist jemand, den die treuen Hörerinnen und Hörer schon kennen. Henrik Maas, Gründer von Liquid Grape, einer Plattform für Investments in Fine Wine. Seit unserer letzten Folge ist einiges passiert. Sein Unternehmen ist an Mövenpick verkauft worden. Henrik und sein Team bleiben an Bord und markenverantwortlich. Wir sprechen über die Hintergründe des Deals, aber vor allem über das größere Bild dahinter. Und dieses größere Bild ist widersprüchlich. Auf der einen Seite, Henriks Geschäft läuft. Er wurde ausgezeichnet, ein großer Händler kauft es. Auf der anderen Seite wankt die Branche drumherum. Rewe hat Weinfreunde dicht gemacht, Genossenschaften melden Insolvenz an, der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland ist von rund 25 auf 20 Liter gefallen. Immer weniger junge Menschen trinken Alkohol und es gibt demografisch ohnehin immer weniger junge Menschen. Die Frage, die mich also am meisten interessiert hat, wenn man heute Flaschen für 10 oder 15 Jahre einlagert, um sie später zu verkaufen, wer trinkt die dann eigentlich? Ist die Krise in der Breite Henriks Burggraben oder wird daraus irgendwann, ein sterbender Markt? Über China, das massiv in eigene Rebflächen investiert und die Frage, wo unser Riesling da eigentlich steht, darüber und mehr spreche ich jetzt mit Henrik Maas. Also gucken raus und Spaß haben. Henrik, schön, dass du wieder da bist. Seit unserer ersten Episode ist schon einige Monate her, ist ja einiges passiert. Deine bzw. eure Firma Liquid Grape ist verkauft worden an Mövenpick. Hast du zur Unterschrift unter den Mövenpick-Deal eine besondere Flasche aufgemacht, habe ich mich da gefragt.
Ja, haben wir. Wir haben gemeinsam natürlich darauf angestoßen. Es ist aber ja ein Prozess, der sich entwickelt. Also es ist ja nicht dieses eine Datum und dann ist das fest. Natürlich gibt es den Moment der Unterschrift, aber Signing, Closing ist bei solchen Sachen ja ganz viel dabei. Also es waren mehrere, muss ich damit dann sagen.
Auf dem Übernahmefoto wirkst du recht entspannt. War so ein Deal am Ende mehr Champagner oder mehr Kamillentee?
Der Weg dahin war mehr Kamillentee. Danach war es Champagner. Es ist eine Freude. Es ist eine Freude auf das, was kommt. Natürlich auch, dass man so weit gekommen ist. Und natürlich, wir freuen uns sehr auf die Zukunft. Deswegen haben wir das ja gemacht. Es ist ein zukunftsorientierter Schritt gewesen.
Genau, lass das mal noch ein bisschen kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären mit dem Deal. Also fangen wir mal mit der News nochmal an. Erklär mal in zwei Sätzen, was ist da eigentlich genau passiert? Was ändert sich da jetzt auch für dich, beziehungsweise für euch? Weil du und Anni, ihr bleibt ja auch an Bord, so heißt das ja immer so schön. Also sitzt ihr jetzt weiter am Steuer oder ist das jetzt ein sehr schön ausgestatteter Beifahrersitz, sagen wir es mal so?
Also es ist grundsätzlich war die Idee immer Liquid Grape weiterzuentwickeln, weiter nach vorne zu bringen. Dafür haben wir uns nach einem Partner umgesehen, der uns dabei unterstützen kann, der Verständnis für den Markt hat, der einen Mehrwert bringen kann natürlich auch. Und damit sind wir ganz froh, haben wir mit Mövenpick den richtigen Partner gefunden. Und ja, das an Bord bleiben, das ist auch so. Wir bleiben markenverantwortlich. Also Mövenpick hat Liquid Grape vollständig übernommen und wird integriert. Das heißt, operiert nachher weiterhin als Liquid Grape. Aber im Hintergrund steckt sozusagen die gesamte Technik und alles von Mövenpick. Und damit bleiben wir markenverantwortlich. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass sich Liquid Grape weiterhin in die richtige Richtung entwickelt. Versuchen die gesamten Synergien mit Mövenpick natürlich auch voll auszuschöpfen.
Was konnten die denn, was ihr allein nicht konntet?
Es ist einmal eine Frage von Kapital für Wachstum natürlich. Es sind andere Märkte. Mövenpick ist Marktführer in der Schweiz zum Beispiel. Das heißt, wir haben einen relativ einfachen Schritt in die Schweiz zu machen. Sie haben eine Kundenbasis, also einen Konsumbereich auch, wo wir sagen, das ist super spannend, weil am Ende ist Wein ein Konsumprodukt. und soll Menschen verbinden. Ist da sehr spannend natürlich, wenn man Filialen hat, die eine direkte Verbindung zu Kunden haben. Und das sind alles Punkte, wo wir sagen, ja, das zählt auf die Idee oder zahlt auf die Idee ein, die wir haben.
Für deine Anleger ist ja eine entscheidende Frage, ändert sich jetzt irgendwas an ihren Portfolios? Keine Ahnung, was Lagerung angeht, Rückkauf, Ansprechpartner, und ist da jetzt ein großer Händler im Rücken für die eher eine Sicherheit oder eher eine Abhängigkeit?
Naja, also es ist, natürlich gibt es den einen oder anderen, der sagt, hey, ich habe in das romantische Startup sozusagen investiert, habe gesagt, ich mache das mit euch, weil das jung, dynamisch ist, und das versuchen wir natürlich auch beizubleiben. Es sind jetzt natürlich andere Strukturen, aber an dem Grundsatz für die Kunden ändert sich nichts. Also wir haben diesen Prozess jetzt auch durchlaufen und haben unsere Kunden versucht, möglichst gut mitzunehmen, darauf auch vorzubereiten. Für sie ändert sich nichts. Die Weine bleiben am selben Ort, wir bleiben als Ansprechpartner, das System dahinter bleibt.
Zum Kaufpreis heißt es ja, es wird nicht kommuniziert. Ich frage mal trotzdem, reicht's für eine Kiste Petrus?
Es reicht für eine Kiste Petrus, ja. Alles andere wäre, glaube ich, auch sehr traurig gewesen. Ne?
Für einen ganzen Keller reicht es nicht.
Aber man kann damit zur Not auch einen Keller ausstatten, aber ja, es ist immer noch genug Motivation da, um weiterzumachen.
Okay, Mövenpick nennt 2026 in der Mitteilung das Jahr, das Schlüsseljahr für Weininvestments. Da kommen wir jetzt auch ein bisschen zum eigentlichen Thema der Folge. Was ist da dran? Warum ist das jetzt das Jahr des Weininvestments?
Das ist, glaube ich, etwas, wo sich Wein ja entwickelt. Also man sieht ja, diese Schere geht immer weiter auf. Entweder es wird ein großer, günstiger Massenmarktwein, oder aber es wird mehr im High-End-Bereich was sich bewegen. Das dazwischen wird immer herausfordernder. Da ist natürlich Premium für Mövenpick sehr entscheidend. Und ja, Weininvestment ist da eine Abrundung nach oben. Und mit 26 haben wir ein Jahr, wo wir nach einer Konsolidierungsphase einfach jetzt Licht am Ende des Tunnels sehen. Sagen, ja, es bewegt sich in die richtige Richtung. Es gibt ganz viele Kennzahlen, die man sich angucken kann. Livex zum Beispiel, das sogenannte Bid-Offer-Ratio, also wie ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage, verändert sich das, wie entwickeln sich die einzelnen Indexzahlen, und da merkt man, ja, wir bewegen uns wieder in die richtige Richtung. Die Nachfrage steigt in gewissen Bereichen, und das ist natürlich dann was sehr Spannendes.
Lass da noch mal ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen. Du wirst für dein Geschäftsmodell ausgezeichnet, oder ihr habt ja auch einen Preis gewonnen neulich, jetzt hat euch ein großer Händler gekauft, und das alles, während drumherum ja die Branche wankt. Also Rewe hat jetzt Weinfreunde dicht gemacht, in Baden hat eine Winzergenossenschaft Insolvenz angemeldet. Der Pro-Kopf-Konsum ist, so habe ich neulich mal gelesen, irgendwie von 24,9 Liter auf 19,9 Liter pro Jahr gefallen. Also ist ja schon auch eine größere Menge, sind ja 5 Liter. Wie fühlt sich Erfolg an, wenn die Branche um dich herum schrumpft?
Erfolg fühlt sich immer gut an, aber Erfolg ist in dem Fall auch etwas sehr Spitzes. Also wir versuchen auch in dieser Zeit, die natürlich für niemanden einfach ist, aber herausfordernd, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man sein Profil weiter schärft. Und das tut Mövenpick zum Beispiel in dem Fall mit dem Zusammenschluss. Wir tun das aber auch für unsere Kunden. Das heißt, wir sind noch schärfer in der Auswahl. Wir verwerfen noch mehr Ideen, weil heute jemanden etwas anzubieten und zu sagen, wir glauben daran, das wird gut, ist ja auch ein gewisses Vertrauen, was man entgegennimmt. Und da muss man dann auch einfach noch genau auf die Zahlen gucken. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sehe, andere bewegen sich in die andere Richtung und sagen, das wird schon wieder, weil der Markt wird schon wieder nach oben gehen, und vernachlässigen das eher. Und ich glaube einfach, da muss man dann deutlich schärfer sein, schärfer werden, um dem Ganzen am Ende auch gerecht zu werden.
In Episode 1, die wir hatten, hast du gesagt, der Winzer stirbt, der Wein wird wertvoll. Jetzt mal das übertragen auf das Ganze, ist der Niedergang des Massenweins, würde ich es jetzt mal nennen, am Ende nicht auch ein bisschen die Voraussetzung eures Booms? Also anders gesagt, ist diese Krise in der Breite nicht auch ein Stück weit vielleicht auch euer Burggraben?
Ja, bestimmt. Wir reden ja über Weine ab, ich sag mal, 100 Euro aufwärts. Also wir sind ja weit entfernt von einem Massenmarkt. Es ist natürlich wichtig, dass gerade jüngere Generationen dennoch mit dem Produkt in Berührung kommen, weil ansonsten ist die Einstiegshürde auch irgendwann sehr hoch. Es ist aber so, das sieht man ja auch in den Zahlen, es gibt den Premium-Effekt, das heißt weniger, dafür aber besser. Das, was man früher kannte, ich lade einmal die Woche 2 Kisten Wein ins Auto und komme dann irgendwann wieder, lade wieder 2 Kisten Wein ein, das gibt es halt nicht mehr. Es sind eher diese Gelegenheitskäufe, die hier kommen. Dennoch sprechen wir auch über nicht nur über Deutschland, sondern wir sprechen ja über die gesamte Welt. In den USA gab es gerade einen spannenden Artikel, dass gerade junge Weinsammler auch wieder anfangen, Keller aufzubauen. Also das, was ja das Spannende ist, Wein zu sammeln. Das sieht man, und das, solange das weiterhin existiert, mache ich mir um die Zukunft auch keine Sorgen. Es ist ja auch ein bisschen der Effekt des Erlebnisses. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Wir müssen ein Erlebnis schaffen. Wein muss ein Erlebnis schaffen. Und der angesprochene Winzer, wenn er jetzt verstirbt, dann wird dieser Wein so nie wieder produziert und wir kommen zu diesem Once-in-a-Lifetime-Effekt. Das heißt, ja, ich kann noch die 10.000 Flaschen, die produziert wurden, trinken. Danach wird es das aber so nie wieder geben. Und das ist bei Wein ja auch im Kleineren oder anders betrachtet ganz häufig so. Diesen einen Jahrgang gibt es einmal. Er entwickelt sich. Man kann ihn über Jahre trinken, verschiedene Sachen kennenlernen daran. Aber irgendwann sind alle Flaschen ausgetrunken.
Henrik, du hast ja gerade schon mal angedeutet, die Nachfrageseite verändert sich. Da würde ich gleich nochmal ein bisschen tiefer mit dir drüber sprechen wollen. Nochmal auf der Angebotsseite, da passiert ja auch gerade viel. Also in Bordeaux sind ja zehntausende Hektar zur Rodung angemeldet. Gleichzeitig hat China jetzt in den ganzen letzten Jahren massiv in Rebflächen investiert. Verschiebt das auch so ein Stück weit die Landkarte des Fine Wines?
Ja, wir haben heute aufgrund von moderner Techniken ganz viele Möglichkeiten, fast überall auf der Welt großartigen Wein anzubauen. Und damit kommen wir aber zu einem Mix, zu einer Betrachtung, die man ein bisschen differenziert sehen muss. Und zwar, das eine ist guter Wein, technisch sauber gemacht. Und das andere ist die Geschichte mit drumherum und das, was erzählt wird. Was ist die Verbindung? Was ist die, ich sag's mal ganz salopp, die Community dahinter? Also, welche Emotionen werden transportiert? Wie wird das Ganze gemacht? Und da ist zum Beispiel, weil du China angesprochen hast, Nationalstolz was ganz Großes. Das haben die Chinesen sehr verbreitet. Und da gibt es ja auch verschiedene Ansagen, sage ich mal, mehr nationale Produkte zu konsumieren. Und das funktioniert dort natürlich. Die haben dort massiv investiert. Dennoch bleibt es für viele Regionen so, dass ein Bordeaux-Wein wird immer ein Bordeaux sein. Der wird schwer zu ersetzen, weil einfach der Stil, die Reben, die Tradition dahinter. Dennoch hat sich dieser Markt leider, muss ich sagen, ein wenig davon entfernt, und zwar von den Menschen, die den Wein trinken. Und das merkt man jetzt, das Bordeaux hat, ich nenne es immer so, eine Sinnkrise, das ist herausfordernd für die. Rebflächen werden gerodet, es gab Zeiten, 2009 zum Beispiel, da konntest du einen Hektar kaufen, hast den gepflanzt, irgendeinen Wein ausgebaut und der war einfach weg, der war danach ausverkauft, weil die Nachfrage immens war, auf der gesamten Welt. Das hat sich jetzt natürlich geändert, das heißt, was wird gerodet? Nein, Petrus, Lafitte und Co. roden ihre Weinberge nicht. Das wird gerodet, das ist der Einstiegspreisbereich. Und das ist gar nicht unbedingt schlecht, weil ich glaube, es gibt viele andere Arten, wie man diese Anbaufläche nutzen kann. Gar nicht zwangsweise für Wein. Es gibt viele andere tolle Lebensmittel, die man auch anbauen kann. Ich habe letztens gehört, dass ein Winzer Agaven anbaut. Also da kommen wir dann irgendwann vielleicht zum Tequila wieder zurück.
Sehr gut.
Ja, auch spannend. Aber einfach eine Bereinigung, weil wir wollen ja ein wunderbares Produkt, möglichst auch vielleicht ein handwerklich gemachtes Produkt und kein Massenprodukt. Und deswegen finde ich persönlich die Rodung da zum Beispiel nicht verkehrt, dass es einfach dezimiert wird.
Aber wenn du sagst, da verschwindet jetzt auch da das Einstiegslevel der Massenwein. Jetzt lass mal so ein bisschen, braucht Wein überhaupt eine Trinkkultur, mal so als übergeordnete Frage, also so über das Fundament reden. Also ich glaube, jede Esseklasse braucht ja so ein Fundament. Bei Wein ist das ja nun mal, dass es eine lebendige Trinkkultur gibt. Ja. Wenn immer mehr junge Menschen heute gar keinen Alkohol mehr trinken und es ja gleichzeitig auch noch demografisch immer weniger junge Menschen gibt. Wie ist denn das, wenn unter 40 kaum noch jemand Wein trinkt? Wer kauft denn in 10 Jahren die Flaschen, die deine Kunden heute einlagern? Oder gucke ich da jetzt zu sehr mit so einer deutschen, europäischen Brille drauf?
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr deutsch, vielleicht sogar gar nicht zwangsweise europäisch. Also ja, auch in Frankreich wird weniger Wein getrunken, auch die Spanier trinken weniger. Und natürlich ist es auch gut, wenn alle auf ihren Körper achten. Dennoch zählt es zu einem Genussmoment. Und das haben uns zum Beispiel viele europäische Länder voraus, und wo die Flasche Wein zum Essen dazugehört und auch da zur Kultur dazugehört, genossen wird. Und man sieht es ja auch, wenn in verschiedenen Berichten, wenn Menschen zusammenkommen, dann trinken sie gern gemeinsam eine Flasche Wein noch. Auch egal, wie gesund sie sonst leben. Und ich glaube, das ist etwas, was sich einfach entwickeln muss. Jetzt gibt es ja viele, die auch sagen, einige sparen nicht für die Rente, sondern machen lieber Reisen und so weiter. Auch da lernt man ja neue Kulturen, neue Lebensgefühle auch kennen. Und in ganz vielen europäischen Ländern gehört es halt auch einfach noch mit dazu. Wenn wir darüber sprechen, wer soll das später trinken? bin ich da sehr optimistisch, weil wir ja nicht in den Wein investieren, der zu Millionen Flaschen produziert wird, sondern wir reden ja immer noch über ein sehr limitiertes Gut, etwas Rares. Das heißt, wir sprechen über ein paar 10.000 Flaschen oder 100.000 Flaschen und das auf die gesamte Welt gesehen. Und es kommen ja neue Märkte dazu. Denken wir an Indien, denken wir vielleicht wieder an Länder, die gerade ein wenig isoliert sind. Auch da politisch vollkommen richtig, aber genusstechnisch am Ende ist es ja etwas, was uns verbindet. Das heißt, da denke ich, gibt es schon noch genug Konsumenten am Ende.
Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da hat der Hamburger Weinhändler Hendrik Thoma gesagt, nicht die Gen Z hat sich vom Wein entfernt, sondern der Wein von ihr. Also die Jungen wollen angeblich lieber Pernod mit Kronkork als irgendwie so eine krasse Prestigeflasche. Trifft dich das? Siehst du das auch so? Ist das für das Segment, was ihr betreut, ehrlich gesagt egal?
Also ich glaube, es ist nicht egal. Ich glaube, es gab immer früher auch schon Winzer, die gesagt haben, hey, wir machen was Neues, Unkonventionelles, brechen ein bisschen die Regeln, starten neue Dinge. Und das ist auch wichtig für eine Weiterentwicklung einfach. Ich glaube, das ist ein bisschen gut gemachter, rarer, limitierter Wein, ist ein bisschen wie ein Oldtimer. Ein Porsche 911 aus den 70er Jahren, eine Rolex Daytona oder sonst etwas in der Art, sind Stilobjekte, Stilikonen. Es ist klassisch. Es ist ein Stil, der wahrscheinlich nie aus der Mode kommen wird, weil er einfach zu etwas verkörpert, etwas ausstrahlt. Und auch wenn wir jetzt in dem Fall sagen, es ist gerade vielleicht nicht so en vogue, wird es, bin ich der Überzeugung, wiederkommen, weil es einfach etwas ist, was seine absolute Berechtigung hat. Wenn man das einmal in auch einem gereiften Zustand getrunken hat, Wein, der löst eine Magie, eine Faszination aus, da kann man wenig gegen tun. Und ich glaube, das ist wichtig und das wird auch in der Zukunft so bleiben, dass Namen eine Magie auslösen. Und wir sehen es an Rekord-Auktionsergebnissen von Romani Conti. Da wird auch jeder, der nicht viel mit Wein zu tun hat, ein bisschen Funkeln in den Augen kriegen und sich überlegen, was macht das so besonders?
Aber du hast ja vorhin zugestimmt so ein bisschen, dass diese Krise auch ein Stück weit so ein Burggraben ist. Ich frage mich da so, wann ist da so ein Punkt, wo das auch kippen könnte? Also ab wann wird aus einer, ich sage jetzt mal, einer gesunden Verknappung, da kann ja auch ein sterbender Markt draus werden, an dem am Ende auch keiner mehr die Blue Chips will. Also jetzt mal ganz spitz gesagt, früher gab es ja auch diese kleinen Überraschungseierfiguren, die waren auch mal erhebt bei Sammlern. Heute will die gar keiner mehr. Und das sind auch die, die damals selten waren, kein Thema mehr, jetzt mal ganz zugespitzt formuliert.
Ja, natürlich. Also es ist immer wie bei allem ein gewisses Risiko. Wir sehen einen Pokémon-Hype, um bei Sammelobjekten zu bleiben. Die Diddlemaus kommt gerade wieder, jetzt gerade ganz aktuell.
Stimmt. Also ganz innen gerade wieder, ja.
Ganz, ganz verrückt. Da gibt es vieles. Ich glaube aber, Wein ist ein Kulturgut. Das hat dem Ganzen ganz viel voraus. Es ist ein Verbrauchsgut, das heißt, es wird automatisch weniger. Natürlich wird es, wenn du irgendwann da diesen Anschluss verlierst, also wenn du denjenigen, der es konsumiert oder den Sammler verlierst und er nicht die Verbindung hat, nicht eine Community bilden kann, dann wird es eine Herausforderung. Aber ich glaube, das ist etwas, was gerade auch viele Winzer erkennen, dass sie etwas tun müssen. Dann ist immer die Frage, was ist der richtige Weg? Gerade in einer digitalen Welt. Ich glaube, wir alle sitzen sehr viel vor unserem Monitor. Wir freuen uns umso mehr, wenn wir rausgehen und Menschen treffen. Und dafür ist Wein immer noch perfekt gemacht, um einen schönen Abend zu haben. Und ja, natürlich auch die Weingüter müssen einfach schauen, wie sie die Verbindung, das Magische aufrechterhalten. Und das ist am Ende ein Zugang finden und der ist nicht stocksteif mit weißen Handschuhen, das ist meine persönliche Überzeugung, sondern der ist auf Augenhöhe entspannt und das, was Hendrik Thoma sagte mit Petnat, Kronkorken und Co., sehe ich auch so. Also warum nicht einen Wein auch irgendwo schaffen als Zugangsmittel, der entspannter ist? Mit ein bisschen Klassik drin.
Aber Hendrik, ich kenne dich ja auch als Genussmenschen und da musste ich doch dieser Rückgang in der Breite doch eigentlich auch schmerzen. Wie hin und her gerissen bist du denn so zwischen ich liebe Wein und will, dass ihn eigentlich alle trinken und meine Kunden verdienen ja auch am Ende an der Knappheit?
Also ich selbst natürlich als Genussmensch habe auch in meinem Bekanntenkreis viele, viele Genussmenschen und jetzt muss man sagen, wenn eine Flasche irgendwann einen gewissen Wert hat, man ihn vielleicht gar nicht bezahlt hat, sondern sie hat jetzt einfach den Wert, dann kommt manche ins Grübeln, trinke ich die jetzt oder verkaufe ich sie? Vollkommen richtig, es geht am Ende dabei um Geld. Es gibt aber auch ganz oft die Möglichkeit zu sagen, man trifft sich und jeder bringt eine Flasche mit und wir teilen ganz viele Momente. Und da kommen wir wieder auf das Zusammenkommen, das Teilen. Und dann ist das auch gar nicht mehr so dramatisch, weil dann zahle ich immer noch eine recht teure Flasche, aber teile diesen Moment mit ganz vielen anderen, lerne neue spannende Sachen kennen auch im Zweifel. Klar, um darauf zurückzukommen, also es ist ein bisschen im Herzen zerrissen. Es muss getrunken werden, aber das ist ja auch wichtig. Es ist ja am Ende so, dass wir behalten das ja nicht und jagen es nachher durch den Schredder oder so, sondern es geht am Ende wieder zu einem Konsumenten und soll getrunken werden.
Wenn ihr jetzt so eine Flasche kauft, die für 7 Jahre, 10 Jahre einlagert und dann ja hoffentlich gewinnsteigernd verkauft, wer kauft das dann? Sind das eigentlich Privatmenschen eher oder sind das auch, ich habe letztens mal gelesen, da ging es dann um die ganzen, ich sage jetzt mal Soho-Houses und so dieser Welt oder Exklusivclubs, wo dann auch die sich ja große Sammlungen gönnen, auch an teuren Flaschen, die dann halt, ob das jetzt die klassischen Klischee-Geschäftsleute sind oder einfach mal Gruppen, die sich treffen und sagen, komm, wir gönnen uns jetzt mal ein Petrus oder was auch immer aufmachen, die solche Preise bezahlen, weil sie immer dieses Angebot vorrätig haben wollen, an, ich sag mal, in gewissen Exklusivitäten. Wie ist denn da so die Käuferstruktur?
Die ist unterschiedlich. Also wir verkaufen am Ende entweder an internationale Händler, also damit geht es in die gesamte Welt, die natürlich am Ende kann es ein Restaurant sein. Wir haben auch Restaurants als Kunden, die halt einfach sagen, wo wir auch ein strukturelles Problem haben. Viele Restaurants können es sich heute nicht leisten, jeden Jahrgang vorzufinanzieren für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Auch wenn Winzer ihren Stil ein wenig anpassen und sagen, es ist früher genussreif, aber es ist immer noch was anderes. Gereift und genussreif sind auch nochmal 2 vollkommen verschiedene Dinge. Aber natürlich ist es am Ende, landet es immer bei einem Konsumenten. Der Weg dahin führt vielleicht noch über 2 Ecken. Das kommt immer auf das Land an. Aber ja, Tastings sind auch mal eine beliebte Anfrage. Sterne-Restaurants, die ihre Karte, die nochmal das Schmuckstück für die Karte suchen, die dann internationale Gäste auch gern haben. Sowas. Händler. Also da sind eigentlich dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Und ich könnte es auch gar nicht so direkt sagen, wie viel das ist. Wir haben auch Kunden, die am Ende sagen, nee, ich möchte es jetzt doch nach Hause haben, ich möchte es trinken. Also der freut sich dann, dass er sagt, Mensch, ich habe sozusagen damals ein Schnäppchen gemacht.
Ist ja eigentlich das Schönste.
Absolut.
Sag mal, du hast es gerade angesprochen, alle Leute werden ja immer, ja oder nicht alle, aber die meisten Leute achten jetzt irgendwie ein bisschen mehr drauf als vielleicht noch früher, wo Rauchen und Trinken, sage ich mal, gesellschaftlich angesehener war. Wir haben jetzt diesen Wellness-Gegentrend, Selbstoptimierung, es gibt No oder zumindest Low Alcohol, sind diese ganzen Healthineers, wie es jetzt genannt wird, sind die eine echte Bedrohung für dein Segment oder würdest du sagen, ja okay, der Feinweinsammler, der trinkt ohnehin in einer anderen Welt?
Ich würde es sagen, es ist eine Ergänzung. Ich würde es nicht sagen, dass es eine Bedrohung ist. Wer wirklich einen unterschiedlichen Genuss sucht, also individuellen Genuss mit verschiedenen Geschmacksprofilen, Reifegraden und so weiter, wird um ein Produkt wie Wein eigentlich nicht drumherum kommen. Ähnlich wie bei Whisky, Cognac. Wer die Alternative sucht für den, vielleicht sei es nun mal den Aperitif. Man kann ja auch, also ne, früher, wie du sagtest, war rauchend im Restaurant und die Flasche Wein dazu und eigentlich hat jeder eine Flasche Wein getrunken. Das ist natürlich, dann kommst du auch nicht mehr so gut mit dem Auto nach Hause. Aber heute ist es dann vielleicht der Aperitif, der alkoholfrei ist und da gibt es heute spannende Sachen, sei es auf Teebasis oder sonstige Sachen. Und ich glaube, da ist auch gar nicht der Ansatz zu sagen, ich entalkoholisiere Wein, sondern ich gehe in eine andere Kategorie und diese ergänzt das Gesamterlebnis an einem Abend zum Beispiel. Weil du wirst einen gereiften Wein entalkoholisiert, das wird sehr schwer. Und da gibt es, glaube ich, da sind der Fantasie gefühlt keine Grenzen gesetzt. Ich freue mich immer, wenn es was Neues gibt, weil auch ich finde sowas immer mal interessant zu probieren. Aber Konkurrenz ist es nicht. Es ist eine Alternative und ich glaube, so muss man es auch sehen. Es ist eine andere Kategorie. Was ich schon eher teilweise sogar als schwierig empfinde, ist entalkoholisierter Wein, weil es einfach das Produkt zerstört. Also Alkohol gehört in den Wein rein. Das ist im Prozess einfach so vorgesehen. Und wenn man dem Ganzen danach den Alkohol entzieht, verliert der Wein in der Regel auch ziemlich an Dynamik, Faszination.
Ist dann ein besserer Traubensaft.
Ja, genau. Und wenn ich weniger Alkohol trinken möchte, dann trinke ein Kabinett. Das geht dann auch gut gekühlt in der Sonne. Nein, aber...
Na, ich probiere auch ab und zu mal gerne so alkoholfreie Aperitive und Sachen so. Ich finde, alles mit Sparkle ist schon ein bisschen besser. Also wenn es natürlich irgendwie sprudelt. Da gibt es ja von Geiger zum Beispiel auch so ein paar Sachen, sind jetzt relativ hochpreisig auch. Aber sag mal, die sind schon ganz gut, finde ich. Und noch besser ist natürlich, wenn irgendwie so bittere Sachen drin sind. Also alles, was irgendwie, keine Ahnung, von Hibiskus über Buchu oder was es da alles so gibt. Also wo irgendwelche oder alkoholfreie Wermut. Ich glaube, das funktioniert eher, weil du halt einen anderen Reiz hast, wenn du sagst, also so ganz klassischer alkoholfreier Wein. Also ich lasse mich da auch gern bekehren. Ich habe noch nie einen getrunken, wo ich mir wirklich dachte, oh, das Chapeau.
Genau, ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich habe den auch noch nicht gefunden. Wenn es den gibt, ich bin dafür alles offen. Ich glaube, auch wenn wir zu dem No-Low-Alkohol-Sachen kommen und dem ganzen Fitness-Sachen, wenn man sich dann mal anschaut, was in diesen Alternativen drin ist, dann muss man sich das auch immer mal gut überlegen. Wenn die an zweiter Position Zucker steht, dann machen wir jetzt das nächste Fass auf. Achtung, das ist vielleicht auch nicht der Sinn, Zweck der Sache, aber auch da muss man ja so ein bisschen schauen, okay, wo geht das hin? Warum ersetze ich jetzt Alkohol durch Zucker?
Aber das ist ja jetzt zum Glück kein Gesundheitspodcast. Deswegen nochmal zum Abschluss.
Zumindest nicht mit uns beiden, ne?
Genau, zum Abschluss nochmal ganz weg, ein bisschen von den großen Linien nochmal hin zu dir. Hendrik, was war denn seit unserer letzten Aufnahme dein überraschendster Moment im Glas?
Oh, mein überraschendster Moment im Glas. Oh, das muss ich, es war vor kurzem, haben wir sogar gemeinsam getrunken, war eine wunderbare Flasche Rumier. Eine Einzellage Chambord Musigny. Das war faszinierend. Also man kann es gar nicht anders sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat sehr viel Freude gemacht. Es hatte Druck, Nachhall. Es hat einen eher unglaublichen Nachhall. Und
hol mal alle ab, die das noch nicht sofort einordnen können nochmal. Was das für eine Flasche ist, was dahinter kam. Na, vielleicht nicht alles, was wir hatten, aber jetzt bei der Flasche.
Ja, es war das Weingut Rumier aus dem Burgund. Es war ein 2017er Le Cras. Und es ist eine wunderbare Einzellage aus dem Grund Pinot Noir, ein Rotwein, jetzt schon ein bisschen gereift. Also der hätte auch noch ein paar Jahre mehr. Wir waren am Anfang alle ein bisschen irritiert, als wir ihn eingeschenkt haben, weil die Farbe doch schon
sehr trüb war.
Ja, genau. Es hat sich aber gut gefangen. Er hatte eine wunderbare, feine, fruchtige Nase und natürlich die samtigen Tannine, die man vom Pinot Noir kennt. Und es war aber einfach, Pinot Noir ist ja sonst eher ein etwas leichterer Wein natürlich, wenn man ihn immer im Vergleich zu Bordeaux, Cabernet und Co. setzt. Aber er hatte einfach einen Nachhall, der mich bis heute fasziniert. Und ich glaube, das ist aber auch etwas abschließend für mich ganz, ganz wichtig. Es ist immer, wenn ich eine neue Flasche trinke, beginnt meistens etwas Neues, Faszinierendes. Also ich ersetze natürlich nicht alle Alten in meinem Gedächtnis, aber es kommt immer etwas Neues hinzu. Und das, was gerade da war, das prägt einem natürlich noch mehr im Positiven wie im Negativen.
Ja, absolut. Das war schon sehr spannend. Und wie du sagst, man hatte erstmal eine ganz andere Erwartungshaltung als das, was dann am Ende auch im Glas kam. Lass uns mal eine Blitzrunde machen. Schnell aus dem Bauch heraus. Wir fangen einfach mal an. Bist du ready?
Ja.
Bordeaux oder Burgund?
Burgund.
Parker-Punkte oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Hendrik, Weißwein zum Steak. Ist das Todsünde oder unterschätzt?
Unterschätzt.
Kronkork oder Naturkork?
Naturkork.
Welcher Typ bist du? Dekantieren oder direkt einschenken?
Direkt einschenken.
Deutscher Riesling, über- oder unterbewertet?
Unterbewertet.
Und zum Abschluss Naturwein. Ist das die Zukunft oder ist das eine Modeerscheinung?
Also eine Modeerscheinung.
Ja, bin ich auch bei dir.
Also, da muss ich, also deutscher Riesling ist schwer. Es gibt ganz viel wirklich unterschätzten Riesling. Es gibt aber leider auch ganz viel, was den Hype so ein bisschen, also was den Bogen überspannt hat. Das ist eine Herausforderung. Das ist deswegen die Antwort, das fällt mir wirklich schwer.
Aber in der Breite würdest du trotzdem sagen, unterschätzt, da geht noch was.
Ja, da geht ganz viel. Also es gibt auch, ich glaube, jetzt wird es ja gerade spannend, weil es kommen viele nachfolgende Generationen, die Dinge anders machen, die einen neuen Ansatz verfolgen und da wird es sehr spannend. Und ich glaube, auch da muss sich Deutschland dann nicht international nicht verstecken. Das ist die größte Herausforderung. Es ist halt keine so internationale Rebsorte. Deutschland ist dafür weltweit bekannt, aber es reicht noch nicht, als dass wir da in die unendlich große Liga aufsteigen können. Im Süßweinbereich noch mal was anderes, aber im trockenen Bereich, da fehlt noch so dieses letzte Fünkchen, dass wir kratzen alle so an dieser 100-Euro-Grenze oder knapp darunter. Da fehlt noch so ein bisschen der Burgund-Effekt, dass man sagt, ja, das wird großartig alt und alle wollen es haben. Wenn China anfängt, Riesling zu trinken.
Der Klimawandel spielt uns ja auch ein bisschen in die Karten.
Ja, globale Erwärmung, genau.
Hendrik, das war wieder ein Genuss im wahrsten Sinne. Danke, dass du uns mitgenommen hast, sowohl hinter die Kulissen von deiner Firma als auch in die Flaschen. Ich glaube, wir müssen das zur Tradition machen und an alle, die zuhören, trinkt häufiger mal Wein, vielleicht Nicht die eine Flasche, die jetzt in 10 Jahren das Enkelstudium bezahlt, aber bis dahin, bleibt lustig.
Danke, Julian.